freue mich, dass ich hier sein kann. Wir waren tatsächlich heute in Meran unterwegs und ich bin zum ersten Mal hier in Meran und das ist wirklich eine schöne Stadt, eine tolle Stadt. Und das Wetter war heute auch richtig gut mit der Sonne, tolles Eis haben wir genossen. Wow, das war richtig, richtig, richtig gut. Und vielen Dank, dass ich hier sein kann. Ich war schon international in vielen Ländern, auch um eben von dem zu reden, was mein Leben so ausmacht, nämlich der Glaube an Jesus Christus. Und ich bin zum ersten Mal auf italienischem Boden, um das zu tun. Also ich war schon in Italien so ein bisschen urlaubmäßig oder freizeitenmäßig, aber so für das, was ich heute tue, zum ersten Mal. Und deswegen freut es mich umso mehr. Und ich freue mich auch, dass ich hier sein kann, wo der Simon hier arbeitet. Simon, einer unserer Studenten vor langer Zeit. Inzwischen bin ich ja nicht wirklich Lehrer der Interkulturellen Theologischen Akademie, aber ich mache immer ein Modul und dann nehme ich so eine Klasse mit irgendwo hin und wir haben solche Veranstaltungen wie jetzt. Deswegen sind wir hier und nochmal, ich freue mich wirklich, dass ich hier sein kann. Bin gespannt auf die nächsten Tage, was ich sonst auch noch so mitbekomme von diesem Ort und von den Menschen. Also freue mich richtig drüber. Es ist ja interessant, dass das Thema, so das Überthema von diesen Abenden heißt ja voll Hoffnung. Und jetzt wäre es natürlich nett, wir könnten vielleicht zusammensitzen, tatsächlich bei einem guten Glas Rotwein oder so, und könnten mal drüber reden, wer ist denn voll Hoffnung oder wer ist nur halb voll Hoffnung oder wer hat vielleicht gar keine Hoffnung. Und da ist mal was passiert oder ist mir was passiert, was ich da ganz spannend fand. Ich war unterwegs mit dem Auto in Norddeutschland. War unterwegs Richtung Norddeutschland und ich höre dann nie so das Gedudle von irgendwelchen Radiosendern, wo nur Musik gespielt wird. Ich höre Deutschlandfunk. Ist das bekannt? Also da ist meistens nur Themen. Ja? Und da versteht man mich eigentlich. Kann man, oder? Ich strenge mich an. Okay, Dankeschön. Und ich war also da unterwegs, habe Deutschlandfunk gehört und da kamen die Verkehrsmeldungen. Da kam so eine Durchsage, die fand ich ganz spannend. Und zwar hieß es da an diesem Samstagmorgen, als ich da unterwegs war, hieß es, dass über die Köhlbrandbrücke in Hamburg, das ist die längste Brücke Hamburgs, 3,6 Kilometer lang, 35.000 Fahrzeuge fahren da jeden Tag drüber, also eine Riesenbrücke. Und da hieß es, an diesem Morgen dürfen bestimmte LKWs nicht über die Brücke fahren. Wenn wir jetzt viel Zeit hätten, würde ich mal versuchen, raten zu lassen, welche nicht über diese Brücke fahren durften. Kurz überlegen. Ja, schon eine Idee? Also an diesem Morgen hieß es, es gibt LKWs, die dürfen nicht drüber. Und dann wurde aufgelöst, welche? Nämlich leere LKWs. Oh, spannend, gell? Also leere LKWs dürfen nicht über diese Brücke. Warum? Ist die große Frage, na ganz einfach. An diesem Morgen gab es Stürme, Böen, Winde. Ah, gell? Und das sind die großen LKW-Planen und wenn die Winde gegen die Planen gehen, dann haut es die LKWs einfach von der Brücke. Und man kann googeln, wirklich mal googeln, Köhlbrandbrücke, Hamburg und dann umgefallene LKWs, dann sieht man die Bilder, das passiert tatsächlich und deswegen wird es verboten. So, und ich habe das dann vergessen, das war dann weg, ich habe dann zu tun gehabt und abends, als ich wieder dran gedacht habe, an diese Meldung, habe ich gedacht, an sich ist das ein ganz geniales Bild für unser Leben, für mein Leben und dein Leben. Wie stabil ist deine Ladefläche, wie stabil ist dein Leben, wenn die Stürme kommen, wenn die Not kommt? Und das Thema heute Abend, da geht es um die Not. Wenn die Stürme, die Wellen, wenn das Schwierige kommt, wie stabil ist mein Leben? Was habe ich denn auf meiner Ladefläche stehen, dass mein Leben so stabil macht, dass die Stürme kommen können und es mich eben nicht umbläst? Dass ich über die Brücke weiterfahren kann? Dass ich keine Sorge und keine Angst haben brauche, dass es mich irgendwo wegfegt. Das Bild, das ist mir so im Kopf geblieben. Und ich habe tatsächlich so in Gedanken, habe ich mal so die Ladefläche mal so ein bisschen aufgemacht und geguckt, was habe ich denn drin stehen? Und ich frage dich heute, was hast du drin stehen, wenn die Not kommt? Das ist die Frage. Denn Not, das kennen wir alle. Und dass wir dann, wenn Not kommt, sagen, wir brauchen so ein bisschen Sicherheit, das ist doch so, oder? Silbermond hat es vor einigen Jahren gesungen bei diesem Lied, sag mir, dass dieser Ort hier sicher ist. Ist das bekanntes Lied? Und alles Gute steht hier still und dass das Wort, das du mir heute gibst, morgen genauso gilt. Diese Welt ist schnell und hat verlernt, beständig zu sein, denn Versuchungen setzen ihre Frist. Und dann kommt's, gib mir ein kleines... Ich sing's nicht, wenn ich sing, wird das Wetter schlecht, deswegen lasse ich's bleiben. Aber da heißt es, gib mir, ja, das stimmt, okay. Oh, das war eine Versuchung, das war eine Versuchung. Das war eine Versuchung, sehr cool. gib mir ein kleines bisschen Sicherheit in einer Welt, in der nichts sicher scheint. Gib mir in dieser schnellen Zeit irgendwas, was bleibt. Gib mir einfach nur ein bisschen Halt und wieg mich einfach nur in Sicherheit. Hol mich aus dieser schnellen Zeit, nimm mir ein bisschen Geschwindigkeit, gib mir irgendwas, was bleibt. Und dabei haben wir ja alles. Also wir leben in einem Teil der Welt, da haben wir alles. Müssen wir doch zugeben, oder? Die größten Probleme, die wir haben, ist, wir gehen einkaufen und wissen nicht, welche von diesen 50 Zahnpastatuben wir in unseren Einkaufskorb tun sollen, oder nicht? Wir haben eigentlich alles. So hat es in einem Magazin mal jemand abgedruckt, der hat gesagt, wir haben unseren Besitz vervielfacht, aber unsere Werte reduziert. Wir wissen, wie man seinen Lebensunterhalt verdient, aber nicht mehr, wie man lebt. Wir haben viele Kirchen und Religionen, aber viel zu wenig Glauben. Wir kommen zum Mond, aber nicht mehr an die Tür des Nachbarn. Wir haben den Weltraum erobert, aber nicht den Raum in uns. Wir können Atome spalten, aber nicht unsere Vorurteile. Und in Deutschland gilt auf jeden Fall, wir haben die Berliner Mauer niedergerissen, aber das Volk ist trotzdem tief zerrissen. Und so könnte man weitergehen und weitergehen. Wir sind schon überversichert, aber viele haben trotzdem noch so viel Angst. Ich habe einen Freund, der verkauft Versicherung. Verkauft hier jemand Versicherung zufällig? Versicherungsvertreter? Okay, dann kann ich ganz offen und ehrlich sein. Mein guter Freund, wenn ich dort bin, zu dem sage ich, ja, was ist denn, wenn ich etwas habe, was man versichern könnte und ihr habt keine Versicherung dafür? Dann sagt er, kein Problem, wir erfinden eine. Also, wir sind überversichert, oder nicht? Also im Vergleich zu dem Rest dieser Welt, wir haben jemanden hier aus Peru da, hat mich sehr gefreut. Hola Gabriel, qué bueno verte por ahí. Buenísimo. Wir haben wirklich alles. Und es gibt andere Länder, wenn die auf uns schauen, die würden ja sagen, sag mal, warum redet ihr überhaupt von Not? Also in dem vielen, was wir haben, in dem vielen auch, was wir können, was wir an Möglichkeiten haben, was die Technik, die Forschung, wo die uns hingebracht hat, das ist schon Wahnsinn. Und trotzdem merken wir, wie leicht es ist, dass so eine Böe kommt und uns umschmeißt, oder? Wie die Frau, eine Frau aus einer Gemeinde dort in Deutschland, das ist nicht vor ein paar Jahren passiert, sondern jetzt am letzten Sonntag, jetzt vor ein paar Tagen, hat sie uns erzählt, dass sie zum Arzt gegangen ist und beim Arzt sie die Meldung bekommen hat, sie hat einen sehr großen Tumor, der ist so groß, er kann nicht mehr operiert werden. Und dann kommt es so plötzlich, unerwartet, unbedacht. Oder dieses junge Ehepaar, das in der Küche sitzt und weint, weil beide nur in einem Wochenabstand ihre Arbeit verloren haben. Gerade frisch gebaut. Mit den Raten, die man abzahlen muss im Rücken. Und dann verlieren beide innerhalb von 7, 10, 12 Tagen ihre Arbeit. Und sie fragen sich, was machen wir jetzt? Natürlich kommen dann viele, die sagen, ah, ich pack dir schon. Aber ich kenne diese Menschen, die sich 100, 150 und 200 Mal beworben haben und immer noch keine Arbeit haben. Wo das Leben so schön ausgemalt war und es ist kaputt. Weil diese Nöte, diese Stürme kommen. Oder Nöte im Miteinander, in Beziehungen, in der Ehe, in der Familie, mit den Kindern. Oder die Kinder mit den Eltern, wo alles gut zu sein schien und plötzlich, weil irgendjemand irgendwas Blödes gesagt hat, macht man hier in Italien ja nicht, weiß ich. Und plötzlich stimmt es gar nicht mehr und man redet nicht mehr miteinander. Man kommt nicht mehr aufeinander zu. Man traut sich nicht mal, Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Es ist einfach, wie wenn es plötzlich alles kaputt wäre und die Not wird groß und man weiß nicht, wohin. Man fühlt sich allein und das hat ja Not so als Folge erscheinen. Das werde ich an dem Abend, wenn es um die Angst geht, auch nochmal deutlich zeigen. Das haben Psychologen schon so oft gezeigt, bei Gesprächen herausgefunden, bei Forschungen herausgefunden, ist nämlich, dass immer dann, wo Not da ist, Not immer einsam macht. Warum? Weil man Angst hat, weil man sich schämt, Not vor anderen auszudrücken oder man von vornherein sagt, das kann ich ja selber, kann ich alleine, braucht niemand. Und man vereinsamt sehr oft in der Not. Und am Anfang merken es vielleicht manche, aber man meint, ha ja, muss man nichts sagen, kriegt er schon in den Griff. Aber irgendwann mal sagt keiner mehr was dazu. Man kommt nicht mehr ins Gespräch. Krisen kennen wir alle, oder? Kleine, größere, nochmal. Und noch, egal wie abgesichert wir sind, egal wie viel wir haben, um Dinge festzumachen in unserem Leben, egal wie viel Halteschleifen, wie früher beim Bus, gibt es das hier auch noch? Egal wie viele Halteschleifen wir uns machen, wir merken, wir haben manchmal die Kraft nicht mehr, um uns zu halten. Und dann, was hält dann? Was macht uns dann stark? Und es gibt Menschen, die machen es, Adrian, ich nehme dich als Beispiel, die machen es so wie du. Die rutschen dann in irgendetwas, was sie vielleicht vergessen lässt oder nicht mehr sehen lässt, was die Not wirklich ist. Das kann Sucht sein. Das müssen keine Drogen sein, das kann Alkohol sein. Das können Tabletten sein, die uns helfen zu schlafen, weil wir sonst mit den Gedanken der Not kreisen in unserem Bett und nicht mehr schlafen können. Dann kommt das alles. Manche, die reden die Not einfach schön, wenn sie gefragt werden. Aber daheim, so hat es mal ein Liedermacher gesagt, daheim, da heulen sie in ihr Kissen, weil sie nicht damit fertig werden. Man lenkt ab, man will nicht, dass die anderen das so mitkriegen. Man will nicht dastehen als einer, der in Not ist, obwohl so viele in Not sind, dass ich glaube, wenn man anfangen würde zu sagen, ich bin in Not, viele sich melden würden und sagen, ja, bei mir geht es ja auch so. Und ich komme damit auch nicht zurecht und ich werde nicht fertig damit. Wie gesagt, das kann Schönreden sein, Ablenken sein, das kann Sucht sein. Wir suchen Rezepte, aber das sind schlechte Rezepte. Denn diese Rezepte, die machen an der Not und an unseren Herzen nichts. Und jetzt ist die große Frage, gibt es ein anderes Rezept? Gibt es eine andere Hilfe? Gibt es Halt in Not? Gibt es eine Halteschleife oder noch besser, gibt es jemanden, der mich hält, damit ich nicht mit meiner Kraft halten muss? Und ich glaube, ja, das gibt es tatsächlich. Und deswegen bin ich hier. Sonst wäre ich nicht hier. Also, wenn ich Tabletten verkaufe, müsste ich, wäre nicht hier. Ich glaube, ich könnte es. Aber ich wäre ganz sicher nicht hier. Aber ich glaube, es gibt einen Glauben, und zwar den christlichen Glauben oder noch besser gesagt den Glauben an Jesus Christus, der genau das geben kann, was ich brauche in meiner Not, um nicht allein mit meiner Not zu sein und wo ich nicht mit meiner Kraft, die manchmal so schwach ist, mich an irgendwas festhalten muss, sondern wo ich weiß, dass da einer ist, ein Gott, der es gut mit mir meint und der kompetent genug ist und kräftig genug ist, wie wir es gerade gesungen haben oder gehört haben, nämlich, dass er mich festhält, auch wenn ich nicht mehr kann. Der mein LKW füllt, meine Ladefläche füllt mit schweren Kisten, damit, wenn die Böen kommen, ich nicht umgeblasen werde. Das glaube ich von ganzem Herzen. Und das glaube ich auch deswegen, weil ich Bibelleser bin. Bibel bekannt hier? Ich lese gerne Bibel. In der Bibel gibt es Geschichten, ganz viele Geschichten, die genau das zeigen, die uns eins sagen wollen, du, da ist ein Gott, der es gut meint mit dir und der kompetent ist. Und der dir helfen kann, dass du mit deiner Not eben nicht alleine bleibst. Und dass diese Stürme und Böen deines Lebens nicht einfach umschmeißen. Sondern dass du leben kannst. Trotz der Not, trotz all dem, was kommt. Da gibt es eine coole Geschichte. Übrigens, ich finde diese Geschichten auch deswegen gut, weil ich in den Geschichten der Bibel keine Überfliegermenschen finde. Also ich mag Superheldenfilme. Mag das auch jemand hier? Traut sich keiner, gell? Ja, ja. Man muss sich outen, gell? Superhelden, Filmliebhaber, oh, Batman, Superman und so. Oh, ja, sagen wir, so. Wir reden da nochmal drüber. Genau. Aber das Gute ist, wenn ich Bibel lese, ich habe da kein Fantasiebuch, Märchenbuch, das mir Menschen vorstellt, die, bei denen immer alles gut ist. Und dann würde ich keine Bibel lesen. Fände ich furchtbar. Dann nehme ich lieber ein Märchenbuch, da weiß ich, es stimmt nicht und dann ist okay. Die Bibel zeigt mir Menschen, die sind genauso wie ich. Die sind mir so ähnlich, dass ich sagen kann, da werde ich verstanden. Da finde ich mich wieder. Das kann ich in meinem Leben hineinprojizieren und merke, das hat Bestand, das hält. Und deswegen lese ich gerne diese Geschichten. Da gibt es eine Geschichte, die ist im zweiten Teil der Bibel, das nennt man das Neue Testament. Ich muss ehrlich sagen, so neu ist es gar nicht mehr. Ist auch schon fast 2000 Jahre alt. Von daher, also das, eigentlich müssen wir sagen, das Alte Testament und das weniger Alte Testament. Und da gibt es am Anfang vier Bücher, die vier ersten Bücher im Neuen Testament, in diesem zweiten Teil, da wird das Leben von Jesus beschrieben. Es sind vier Leute, die mit ihm unterwegs waren und die beschreiben es so von ihrer Sicht, die verschiedenen Geschichten. Manche Geschichten findet man dann nur in einem dieser vier Bücher und manche in allen. Und so wird uns das so ein bisschen beschrieben. Dann wird uns beschrieben, wie war das mit diesem Jesus? Und eine Geschichte davon, nämlich aus dem ersten Buch Matthäus, so hieß der junge Mann, Matthäus, genau, toll. Da gibt es eine sehr coole Geschichte zu diesem Thema. Da hieß es so, Jesus, der war immer mit ein paar Leuten unterwegs, bestimmt bekannt, die hießen Jünger. Und die hießen Jünger nicht, weil sie jünger waren wie Jesus, hätte ja auch sein können, sondern weil das ein Wort ist für Schüler. Jesus war der Meister, sie sagen manchmal auch Meister zu ihm, und eigentlich war er der Ausbilder und sie waren die Azubis. Jünger sind Azubis, nichts anderes. Und so waren die Jünger, die Azubis, mit Jesus immer wieder unterwegs. Und interessanterweise, und nicht nur, weil manche von ihnen Fischer waren, findet man immer wieder Geschichten, wo es mit dem Boot zu tun hat. So wie auch hier in dieser Geschichte. Nur, diese Geschichte hat ein bisschen was anderes. Nämlich, Jesus tut hier was, es ist fast schon gemein, was hier passiert. Nämlich, er sagt zu den Jüngern, also zu seinen Azubis, hey, geht ihr mal ins Boot und fahrt schon mal los, denn ich muss beten gehen. Als hätte er gewusst, dass es schwierig wird. Und er sagt, nee, ich steige nicht mit rein. Also schickt er seine Jünger weg, so heißt es. Und er geht dann allein auf den Berg, um zu beten. Und er war dann dort allein auf dem Berg, hat gebetet zu seinem Vater im Himmel, hat seinen Glauben gelebt, seine Verbindung zu Gott, dem Vater, gelebt. Und die Jünger, die Azubis, sind im Boot, alle im gleichen Boot, alle mit den gleichen Dingen, die sie umgeben, Wasser und so weiter. Und dann heißt es da, und das Boot war schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen, denn der Wind stand ihm entgegen. Später wird uns auch noch gesagt, es war noch nachts. Also die steigen in dieses Boot und es wird schwierig. Warum? Weil es kommen die Wellen, es kommt die Not, es kommt die Schwierigkeit, dass das Wasser ins Boot hineinkommt, dass das Segel, was auch immer da ist, dass es nicht mehr funktioniert. Und diese Männer, die eigentlich, man kennt sie von anderen Geschichten, auch eine große Klappe hatten, manche von ihnen auf jeden Fall, die werden ganz klein. Weil die Not macht uns klein. Am Anfang vielleicht ist es so, dass wir sagen, nee, wenn die Not kommt, kriegen wir schon hin, gell? Aber wenn die Not stark ist, und die ist manchmal stark, dann werden wir klein. Wir können vielleicht was spielen, indem wir den anderen vormachen, als hätten wir alles im Griff. Aber nochmal, in Wirklichkeit, wer in tiefer Not ist, weiß, er wird ganz klein. Er hat keine Kraft gegen diese Dinge, die er nicht kontrollieren kann. Und genau das passiert hier. Die Jünger sind im Boot, die Azubis sind im Boot, der Sturm kommt, die Wellen kommen und sie kriegen es nicht mehr unter Kontrolle. Ach, wie ist das Leben, gell? Wenn man das, was kommt, nicht mehr kontrollieren kann. Es gibt ja Dinge, die können wir kontrollieren. Da können wir gucken, dass wir es irgendwie in Ordnung bringen. Was macht diese Frau, die diesen Tumor hat jetzt? Die Chemotherapie wird jetzt kommen und das kann sie nicht kontrollieren. Sie weiß auch nicht, wird es wieder? Weiß sie nicht. Kann sie nicht kontrollieren. Da kann man nicht sagen, 3 Tabletten am Tag, alles ist gut. Und das ist auch bei diesen Leuten, die Arbeit verlieren, nicht so. Und bei ganz vielen Menschen, die in Not sind, außer Kontrolle, da geht nichts mehr. Und dann ist es ja so, dass so viel einem entgegensteht. Hier heißt es, denn der Wind stand ihm entgegen, das Boot. Und in unserem Leben ist es auch so. Plötzlich scheint es, als wäre nicht nur die Sache mit der Not gegen uns, sondern ganz vieles im Leben. Denn das, was wir versuchen, funktioniert nicht, klappt nicht. Und es wird immer schwieriger. Und jetzt? So, und jetzt passiert was ganz Interessantes. Und ich liebe das auch aus einem Grund, diese Geschichten. Weil auch in dieser Geschichte eine Sache deutlich wird, Jesus ist anders. Jesus ist anders. Denn wenn Jesus so ist wie ich, dann hat er die gleichen Nöte, die gleichen Probleme, die gleichen unkontrollierbaren Situationen und helfen kann er mir nie wirklich. Also wenn ich Jesus vertrauen will und soll, dann muss er anders sein wie ich. Dann muss er besser drauf sein wie ich. Dann muss er mehr können wie ich. Weil sonst macht es wenig Sinn. Sonst macht es wenig Sinn. So, was passiert? Dann heißt es, das ist auch sehr, sehr cool, was da steht. Das ist eine Sache, die kennt man aus vielen Filmen und so weiter. Gut hinhören, da heißt es, aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem Wasser, auf dem See. So, irgendjemand schon mal jemand übers Wasser gehen sehen? Also bitte ohne Tricks. Manche sagen, ja, habe ich mal gesehen, da waren Steine drunter. Gell? Nein. Einfach mal so. Wer war denn schon alles am Meer? Und Hand hoch. Das ist gut jetzt für den Adrenalin. Ja, okay. So, wer war denn schon mal alle im Schwimmbad? Andere Seite bitte. Genau. Schon mal irgendjemand gesehen, dass jemand über dem Wasser gelaufen ist? Also ich habe schon probiert. Schon mal jemand probiert? Und? Schwierig, oder? 2-3 Schritte gehen vielleicht gerade so, wenn man viel Schwung hat und dann ist man unten. Das passiert ja. Warum passiert das? Warum passiert es in dieser Geschichte? Und ich glaube, dass das tatsächlich so war. Weil Jesus anders ist. Weil Jesus nicht ist wie ich. Und ich vertraue Jesus Christus, kann ich jetzt schon sagen, wo die Geschichte noch nicht vorbei ist, weil ich wirklich glaube, dass er mehr kann wie ich, dass er kompetenter ist wie ich. Dass er mächtig ist, dass er kräftig ist. Warum? Weil er Gott ist, das sagt uns die Bibel. Also wenn Jesus nicht Gott ist, dann ist er ein Mensch wie wir. Und dann können wir das Wasser gehen vergessen und das bei Not helfen auch. Weil er dann ist wie wir. Aber wenn Jesus Gott ist, dann hat er ganz andere Ressourcen. Dann kann er ganz anders mit den Problemen und Schwierigkeiten meines und deines Lebens umgehen. Ich vertraue ihm deswegen, weil er eben anders ist und das kann. So, aber die Geschichte ist noch nicht vorbei, denn Jesus kommt auf dem Wasser ihnen entgegen und so wie wir haben noch nie jemand auf dem Wasser gehen sehen, schon gar nicht bei Sturm und Wetter und Nacht, ganz schwierig. Und dann sehen sie, da kommt ihnen was entgegen, kann ja kein Mensch sein, weil kein Mensch läuft, oder? Logisch. Also schreien sie erstmal. Brauchen wir jetzt nicht machen, keine Angst. Wäre cool, alle schreien hier, ne? Nee. Und dann schreien die erstmal, heißt es. Und dann heißt es, und als die Jünger sahen auf dem See gehen, erschraken sie und schrien, es ist ein Gespenst. Schon mal ein Gespenst gesehen? Als Kind habe ich mir immer gedacht, das, gell, mit so einem Bettlaken so und ausgeschnittenen Augen. Die konnten das nicht hinkriegen. Die konnten nicht denken, was kommt ihnen da entgegen. Und also logisch, muss ein Gespenst sein. So, jetzt. Ich habe gerade gesagt, ich glaube an Jesus, oder? Und wenn ich gefragt werde, sage ich, und er ist hier. Ja, und wo ist er denn? Hat ihn schon jemand gesehen heute? Das passt, was die Jünger hier sagen. Der Glaube an Jesus ist so ein bisschen gespenstisch. Weil ich immer sage, er ist da, aber nie sagen kann, da sitzt er. Oder da steht er, oder? Ihr Lieben, die ihr schon an Jesus glaubt, ihr Christen, ist doch so, oder? Das ist so eine Schwierigkeit. Wäre doch cool, wenn ich so die anfangen würde, diesen Vortrag, und an irgendeiner Stelle sagen würde, so, und ich habe heute hier als Special Guest, und dann würde er hier reinkommen. Das wäre cool, oder? Aber ich meine jetzt sichtbar. Oh, das wäre richtig cool. Ich würde ihm sogar Platz machen. Dann könnte er fertig machen, die gleiche Predigt. Ein bisschen besser vielleicht. Aber die sehen das und christlicher Glaube ist ein bisschen so. Ich kann Jesus nicht beweisen. Ich kann euch Jesus hier nicht zeigen. Ich kann nicht sagen, hier ist er, hier steht er, glaubt an ihn, das passt, das ist gut. Sondern ich kann nur eins tun. Ich kann nur eins tun und sagen, hey, probiert's doch mal aus. Das ist wie beim Schwimmen lernen. Man kann natürlich im Trockenen die Schwimmübungen machen. Oder? Das ist sicherer und leichter. Aber wenn man schwimmen lernen muss, was muss man machen? Man muss ins Wasser springen, oder? So ist das mit dem Glauben auch, so ist das bei Jesus auch. Es ist gespenstisch, solange man nicht einfach mal wagt zu glauben. Und plötzlich wird der Glaube zur Realität im Leben. Und plötzlich merkt man, dass es tatsächlich passiert, dass man sich an Jesus festhalten kann. Und das passiert genau in dieser Geschichte jetzt. Nämlich sie denken, es ist ein Gespenst, schreien vor Furcht. Und dann heißt es, Jesus redet zu ihnen, Jesus sagt ihnen etwas und sagt, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Und vielleicht sitzt du heute Abend hier und hast Not in deinem Leben, in deinen Gedanken. Wegen Krankheit, wegen Arbeitslosigkeit, wegen Beziehungen, die kaputt sind. Und es ist Not in deinem Leben und du weißt nicht aus noch ein. Und in diesem Moment spürst du in deinem Herzen, dass es vielleicht doch Hoffnung gibt. Und ich bin davon überzeugt, dass das, was du jetzt spürst in deinem Herzen, genau das ist, was hier Jesus tut. Er sagt dir gerade in diesem Moment, sei getrost, fürchte dich nicht. Warum? Weil ich bin da. Ich bin für dich da. In deiner Not und in deiner Schwierigkeit. Ich bin da für dich. Und dann sagt er, und jetzt jetzt komm raus aus deinem Boot. Besser gesagt, da ist einer dieser Azubis, gell, der guckt sich das Ganze an, der hat gerade auch geschrien, das ist der Petrus. Petrus ist einer von denen, den man kennt, der immer eine relativ große Klappe hatte. Und dieser Petrus, der sieht das Ganze und der sagt jetzt zu Jesus was, das ist schon spannend, der sagt nämlich, Herr, also Jesus, Gott, wenn du wirklich Gott bist, wenn du das wirklich kannst, wenn du wirklich der Herr über die Wellen und Stürme bist und all das Ganze, dann ruf mich doch einfach, dann komme ich aus dem Boot raus und laufe dir entgegen. Sag mal, Hand hoch, wer hat's gemacht? mal ganz ehrlich sein. Ne? Interessanterweise, ich kann mir vorstellen, als Jesus das sagt, die waren da gerade zu 12 im Boot. Ich glaube, 11 haben gelacht. 11 haben gesagt, das ist der Petrus. Den sehen wir gleich untergehen. Die haben sich richtig gefreut drauf. Und Petrus, der tut ein Bein raus aus dem Boot und die lachen noch mehr. Zweites Bein, Sturm ist immer noch da, das Gespenst Jesus ist auch noch da. Und Petrus, zweites Bein aus dem Boot, sitzt noch so auf der Planke und die warten schon drauf. Jetzt gleich, da wird er nass. Und dann steht er hin und dann sagt einer, ja, da draußen am Boot ist nochmal eine Planke, da steht er gerade. Aber als er dann seinen ersten Schritt tut und seinen zweiten Schritt, dann gucken die ganz komisch. In dem Moment denkt jeder, hätte nur ich's gemacht. Und das ist eigentlich das in dieser Geschichte. Diese Not, die jetzt da ist, die ist nicht weg. Der Sturm geht weiter. Der kommt erst später weg. Der ist immer noch da. Die Not wird nicht sofort gelöst und alles ist gut, sondern Jesus sagt, du raus. Ja, du kannst kommen. Du kannst auf dem Wasser gehen. Du kannst in dieser Not und mit dieser Not leben, weil ich dich halte. Du wirst stolpern, aber ich werde dafür sorgen, dass du nicht hinfällst. Ich werde dich halten. Ich lasse dich nicht los. Und deswegen, Petrus wagt. Und so arg wir über ihn lachen können und die Jünger über ihn gelacht haben, ich glaube, jetzt sind alle ruhig und sagen, hätte doch ich's gemacht. Mensch, spring doch ins Wasser und du wirst merken, man kann tatsächlich schwimmen. Das heute ist mal jetzt erstmal nur eine Trockenübung. Aber vielleicht heißt es heute Abend, ins Wasser zu springen und sagen, ich probiere es einfach mal, auszusteigen aus dem Boot, das alles Sicherheiten gibt, obwohl wir in Not sind, aber jetzt rauszugehen und zu erleben, es geht was, weil es mit Jesus zusammen ist. Und Petrus steigt aus und legt los und läuft und jetzt sind die ruhig. Vielleicht, so hätte ich es gemacht, hatte Petrus sich auch nochmal so umgeschaut zu seinen Freunden, hat so gemacht. Macht man das hier auch so? Echi-Betsch, sagt man bei uns. Hier auch? Ja. Und dann läuft er weiter. Aber dann passiert das, was passieren muss. Und das finde ich spannend in dieser Geschichte. Diese Geschichte ist nämlich ganz ehrlich. Und dann ist es nicht so, und dann ist Petrus herausgestiegen und dann ist die Sonne herausgekommen, die Vögel haben gezwitschert und sie sind glücklich gewesen bis an ihr Lebensende. Wäre auch cool, oder? Aber deswegen fällt mir die Bibel nicht so ehrlich. Petrus läuft, sieht aber dann, der Sturm hört nicht auf, große Welle kommt, kriegt Angst und in dem Moment fängt er an, wieder langsam unterzugehen. Die Jünger im Boot sagen, jetzt! Da waren doch ein paar Steine. Und er fängt an. Und jetzt kommt's. Jetzt kommt der Moment in dieser Geschichte. Er ist ausgestiegen, er hat es gewagt, er ist ins Wasser gesprungen, fängt an zu schwimmen. Für mich ist so ein bisschen die Bilder. Er stellt die Kraft, das Gewicht des Glaubens auf seine Ladefläche, damit die Stürme ihn nicht wegblasen können. Aber es kommt trotzdem. Warum? Weil es sind keine Überflieger. Und auch für uns Menschen, die wir im Glauben stehen, ist es manchmal so, dass uns die Not schon etwas antut. Die lässt uns nicht kalt. Not ist für jeden schwierig, auch für Menschen, die glauben. Nur die Frage ist, was mache ich jetzt? Und Petrus tut das, was er kannte, von dem er wusste, weil Jesus das ihm gesagt hatte. Er ruft nach Jesus und sagt, Jesus, jetzt hilf du mir. So heißt es in dieser Geschichte. Er sagt, Herr, rette mich. Und was macht Jesus? Jesus macht das, was uns in der Bibel als Linie von Anfang bis zum Schluss als eins der Lieblingsbewegungen Gottes beigebracht wird. Welches ist die Lieblingsbewegung Gottes? Er neigt sich uns entgegen und holt uns heraus und stellt unsere Füße auf festen Grund. So heißt es in dem Psalm, Psalm 40. Er neigt sich uns entgegen. Übrigens, das ist der große Unterschied zwischen christlichem Glauben und allen anderen Religionen. In allen anderen Religionen muss sich der Mensch Gott entgegenbeugen. Im christlichen Glauben kommt Gott und beugt sich dir entgegen, wenn du am Untergehen bist, und reicht dir seine Hand, seine kräftige Hand, und hol dich heraus und stell dich wieder hin. In der Not muss man nicht alleine sein. Wenn man sich zu dem hinwendet, der einen tragen kann, der einen halten kann. Und deswegen glaube ich an Jesus. Weil ich erlebt habe, das kann er. Und deswegen bin ich hier, um dir das zu sagen. Denn das kann er auch bei dir. Und ab und zu geht es mir genauso. Da kommt wieder eine Schwierigkeit. Ich schaue drauf und das Sinken beginnt. Aber dann rufe ich: Herr, hilf du mir. Herr, lass mich nicht alleine. Herr, halte mich. Herr, zieh mich raus. Und ich erlebe, das tut er immer wieder und immer wieder. Ich kann mich drauf verlassen. Warum? Weil er es gut meint mit mir und weil er kompetent ist. Es gibt eine Studie, und ich bin gleich fertig. Ist das okay? Die Studie noch? Es gibt eine Studie, wo man sich gefragt hat, warum sollten wir irgendjemandem vertrauen? Das war die Frage. Welche Gründe, welche Kriterien gibt es, damit wir irgendjemandem vertrauen können? Ich habe vorhin von meinem Versicherungsvertreterfreund gesprochen, oder? Wieso sollte ich einem Versicherungsvertreter vertrauen? Das ist eine Frage, oder? Du, was soll ich denn versichern? Was meinst du? Ja, mach das, das, das. Wieso soll ich ihm vertrauen? Und diese Studie hat gezeigt, wenn wir irgendjemandem vertrauen sollen, dann muss er zwei Dinge mitbringen. Wenn er zwei Dinge mitbringt, dann können wir vertrauen. Nämlich erstens Wohlwollen. Er muss es gut mit uns meinen. Und zweitens Kompetenz. Er muss es auch können. Stell dir mal vor, er geht zum Versicherungsvertreter und er kann seinen Job super gut, aber er meint es nicht gut mit euch. Würdet ihr irgendwas unterschreiben? Drehen wir es mal rum. Nehmen wir mal an, er meint super gut mit euch, aber kann seinen Job nicht. Würdet ihr unterschreiben? Nee. Wohlwollen und Kompetenz muss zusammenkommen. Und Wohlwollen und Kompetenz kommt bei Jesus Christus zusammen. Er meint es gut mit dir und er kann es auch. Das hat er in meinem Leben sehr oft bewiesen. Er hat es in dieser Geschichte bei Petrus und bei den Jüngern bewiesen. Er hat es über die Geschichte bei vielen Menschen bis heute bewiesen. Er hat es bei diesen jungen Leuten bewiesen, die hier Musik machen und dabei sind. Bei manchen in dieser Gemeinde, die regelmäßig kommen. Er hat bewiesen, er ist wohlwollend und kompetent. In deiner Not musst du nicht mehr alleine sein. Und dann gibt es diesen schönen Psalm 23. Gell? Und wenn ich wanderte in diesem Tal des Schattens und des Todes, nee, da werde ich nicht rausgebeamt und stehe dann auf den Bergen hier um Meran in der Sonne. Ich bleibe da drin, aber ich bin nicht mehr alleine. Denn du gehst mit, du begleitest mich. Dein Stecken und Stab trösten mich. Das ist christlicher Glaube. Und das ist das Angebot in diesen Abenden. Stell doch mal eine Kiste Vertrauen auf deine Ladefläche. Damit, wenn die Stürme kommen, oder damit die Stürme, die schon da sind, diese Not, die du kennst, eine Gegenkraft findet. Eine Gegenkraft, die du dir nicht einredest, sondern die er dir gibt. Ich kann dich nur einladen, dich darauf einzulassen, ins Wasser zu springen, diese Kiste draufzustellen, nimm das Bild, was du willst. Aber ich kann dich nur einladen und sagen, ja, das will ich auch probieren, das versuchen. Und dann erleben, hey, es hält ja. Er hält ja. Voll Hoffnung leben mit ihm. Denn er ist wohlwollend und er ist kompetent. Wie ein guter Vater, wie einer, der um mich herum ist. Und wir wollen an jedem dieser Abende immer, wenn ich fertig bin mit meinem Vortrag oder Predigt, wie immer man das nennen will, wenn wir so ein Lied hören, das Lied heißt, komm heute zum Vater. Und ich lade ein, wer will, komm heute zum Vater, erwartet. Du kannst zu ihm kommen im Gebet, kurzer Satz reicht. Das ist eine geniale Geschichte. Nochmal, spring ins Wasser, stell es auf deine Ladefläche, mach dein Leben fest. Lasst uns das Lied hören. Komm heute zum Vater.